Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Ty Parker, ich bin Transformationscoach und ja, worum geht's hier auf meinem Podcast, worum geht's in diesem Podcast? Hier dreht sich alles um Persönlichkeitsentwicklung und Transformation im Großen und zwar für neurodiverse Menschen. Das heißt, im Speziellen geht es um die Themen hoch- und vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten. Es geht um das Thema HSP, also Hochsensitivität und ADHS, ADHD und natürlich alle Side-Effects, die wir damit haben. Also wenn du neurodivers bist, dann ist das hier genau dein Podcast und wir reden über den Weg zu deinem wahren Selbst. Wie er geht, wie er vor allen Dingen nicht geht, das ist das Wichtigere, spart nämlich unfassbar viel Zeit. Und dein Gehirn ist eben etwas anders als das der neurotypischen, deswegen brauchst du auch andere Wege und Lösungen und da bist du hier genau richtig. So, let's go, wir starten gleich mal rein. So, ja, danke. Schön, dass du wieder da bist und heute möchte ich meine Serie fortsetzen, ADS verstehen. Heute geht es um das Thema ADS und Familie. Das heißt, wir gucken auf die Umgebung Familie, das System Familie und warum es nach Dr. Gabor Maté und auch nach meiner Überzeugung so wichtig ist, dahin zu gucken und zu verstehen einfach, wie ADS entstehen kann durch eben die Umstände, die in der Familie da sind, einfach da waren. So. Dr. Gabor Maté gibt ein Beispiel in seinem Buch, zum Beispiel über eine Frau, die eben ihr Kind im Krieg weggeben musste, kriegsbedingt, um das Kind in Sicherheit zu bringen und dann nach ein paar Monaten das Kind wieder an sich genommen hat. Dass das erstmal eine völlige Distanz für ihn war zu seiner Mutter. Seine Geschichte wird da quasi erzählt, die ja tausendfach oder millionenfach sich auch wiederholt hat im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Und wie traumatisierend das war in dieser Mutter-Kind-Beziehung, dann der Vater immer nicht da, weil eben arbeiten oder im Krieg, je nachdem, all diese Umstände sind da gewesen und haben die Einstimmung nachrangig gestört. Also dieses Einlassen dieser Hauptbezugsperson zu dem Kind und diese tiefe Verbindung, trotz eben tiefster Liebe auch, ne, die eine Mutter empfindet. Also das kann trotzdem, trotz dieser Liebe schwer beeinträchtigt sein, durch Stress. Ja, und er sagt dann eben, und das ist eben das, wo wir eben hingucken müssen, es braucht eben keinen riesen Genozid oder einen Weltkrieg oder ganz schlimme Sachen, damit eine Mutter gestresst ist und der Vater häufig abwesend ist. Das gibt es natürlich in unserer modernen Zeit ja auch. Es braucht eben keine Horrorszenarien, um tiefliegende Ängste, sei es nun bewusst oder unbewusst, in Eltern auszulösen. Und es braucht nicht mal Entbehrung für das Kind. Eltern von ihrer Fürsorge abgelenkt sind, also damit die abgelenkt sind zum Beispiel. Also selbst wenn eben Liebe da ist und alle materiellen und ideale Umstände da sind und alle beste Absichten haben, dann kann trotzdem die unterschwellige Angst der Eltern, der Mutter, der Bezugsperson da sein und eben wirksam werden. Und da müssen wir uns drüber unterhalten, dass es halt klar wird, wie wichtig diese Umgebung für das Gehirnwachstum, für das gesunde Gehirnwachstum ist. So. Genau, ja, man hat Beobachtungen gemacht in der Mehrheit der Familien mit Kindern, die ADS haben. Da hat man Folgendes festgestellt, dass das eben sehr gewissenhafte Menschen sind. Also das sind, die versuchen wirklich ihr Bestes zu geben. Das ist jetzt keine Lotterwirtschaft oder so, es hat damit gar nichts zu tun. Aber sie haben alle quasi, weisen sie eine Mischung aus Belastung und Problemen auf, die sich auch gleichen. Also ich nenne das jetzt mal, also zum Beispiel treten dann auf eine hektische Lebensweise. Ungelöste persönliche Probleme und bewusste oder unbewusste Spannung. Mütter und Väter weisen da oft auch selber ein ADS-Verhalten auf, wie zum Beispiel Jähzorn oder Unberechenbarkeit. Das hat eben viel auch mit den eigenen Themen, die eben nicht aufgearbeitet sind, zu tun. Und wen diese Eltern dann um Rat fragen, es hat sie eigentlich noch nie jemand ermutigt oder mal darum gebeten, sich damit zu beschäftigen, wie ihre eigenen Emotionen und ihr Leben in der Ehe sich auf das Leben ihrer Kinder auswirkt. Das wird ja total ausgeblendet. Und ja, vor allem gucken wir mal, wie ist es denn heute? Was ist Stress für Menschen heute? Also für manche Menschen ist ja Stress sowas, keine Ahnung, eine schwere Krankheit oder sehr schwere finanzielle Probleme oder Angst vor Krieg, ne, ist ja gerade wieder Thema. Das scheint für viele aber auch schon normal zu sein. Also diese hektische, angespannten Beziehungen, angespannte Nerven, das ist ja... ja, das ist ja für die meisten Menschen schon irgendwo normal, was aber alles andere eben als normal ist. Und sensible Kinder und Kinder, die eben ADHS entwickeln, sind hochsensibel. Die werden eben davon besonders in Mitleidenschaft gezogen, weil die so viel fühlen und weil die so viel wahrnehmen und weil die so genau hingucken und genau hinfühlen. Und ja, da müssen wir eben hingucken und verstehen, wie schlimm wirksam sich dieser Stress und diese ganzen Umgebungsbelastungen und Probleme eben dann doch auf das Kind und seine Entwicklung in den frühen Jahren eben auswirkt. So. Manchmal oft wird ja auch gesagt, ja, zum Beispiel im Fall einer Scheidung, wir haben uns scheiden lassen, als die Kinder so und so alt waren. Das ist eine Interpretation, bei der etwas ganz Wichtiges übersehen wird. Es ist nicht die Scheidung per se, sondern es sind ja diese monatelang oder jahrelangen Konflikte, die Anspannung, gedrückte Stimmung, Enttäuschung, Verbitterung und Schmerz, die so unter der Oberfläche gären und da waren und diesen Schaden anrichten. Kinder spüren das. Und wenn unablässig emotionale oder physische Verletzungen stattfinden, kann eine Scheidung ja sogar ein positiver Schritt sein für das Kind. Das ist so paradox, wie das klingt. Also wenn diese Spannungen immer da waren, dann ist es vielleicht auch mal gut, dann, wenn das aufhört fürs Kind. Also das wird also oft fehlinterpretiert. Menschen können tief sitzende Ängste und Belastungen mit sich herumtragen. Und zwar unbewusst und auch unbewusste Spannung bei Eltern, Müttern und Vätern eben anzusprechen und aufzudecken und nachzuforschen, kann leider auch auf erheblichen Widerstand führen. Und das führt eigentlich immer zu erheblichem Widerstand, weil ja auf einmal der Scheinwerfer nicht mehr auf das Problem belastete oder das Problemkind gelenkt ist, sondern auf einmal geht das zu den Eltern über. Da muss man sehr vorsichtig sein, da braucht es eine hohe Bereitschaft, auch wenn sich dann die Familien das angucken. Sehr open-minded muss man dann sagen, eine hohe, ja, bereitwillig sein, wirklich an diese schweren Themen auch ranzugehen und sich denen zu stellen. Das kann sehr schmerzhaft sein und zu weiteren Konflikten führen. Also natürlich ja, ist da viel Potenzial drin. Meistens ist es dann ganz gut, wenn vielleicht nur einer dann in die Therapie geht oder in eine Therapie kommt. Dr. Gabor Mate beschreibt das ganz oft, dass eben dann nur die Frauen in die Therapie kommen, in die Familientherapie, um dann darüber zu sprechen. Viele Männer weigern sich, das anzugucken, weil dann jemand von außen quasi auf deine Beziehung guckt und dann sind da viele Ego-Themen und Ähnliches. Und er sagt auch, dass Frauen und Mütter auch eigentlich die volle emotionale Last und Verantwortung für das emotionale Wohlgefühl in der Familie tragen. Und das zeigt sich dann auch daran, dass sie oft massiv über ihre Grenzen gehen und ja, das auch seiner Meinung nach einer der Hauptgründe ist, warum Frauen viel mehr depressiv sind als Männer. Natürlich gilt das Ganze auch für alleinerziehende Mütter. So. Also Dr. Russell Barclay hat das beschrieben in seinem Buch, eine Quelle der Verzweiflung bei ADHS-Eltern sind eben eheliche Beziehungen und bei Nachbeobachtungsphasen von 8 Jahren wurde mal festgestellt, dass in Familien mit ADHS Scheidung und Trennung häufiger auftreten als in Familien ohne ADHS. Jetzt wieder wichtig, also jetzt kommt die Frage, ist das dann durch das Kind verursacht? Aber darum geht es eben nicht, sondern Kindern mit ADHS, die haben zwar ein erhöhtes, produzieren quasi ein erhöhtes Stresslevel, aber wie die Eltern damit umgehen oder wie die Eltern untereinander damit umgehen oder mit sich untereinander auch mit den Problemen, hängt ja im hohen Maße davon ab, welchen Stressfaktoren sie selbst noch ausgesetzt sind. Und wenn sie natürlich in einer Beziehung sind, die vielleicht nicht... ja, noch nicht auf soliden Füßen steht, weil die eben sehr jung zusammengekommen sind, in den 20ern, Mitte der 20ern kommen ja viele Menschen zusammen und bekommen Kinder und haben dann noch nicht aufgeregt. Und dann kommt eben der Stress des modernen Lebens dazu. Ja, dann kann man sich eben nachher, muss man eben sehr genau hingucken, wo, warum es entsteht jetzt der Stress, der dann auch zur Scheidung führt. Ne? Also es ist sehr schlimm und herzzerreißend, wenn man dann Erwachsene in der Mitte ihres Lebens sieht, die eben diese spätentdeckten ADS-Fälle sind, so wie es bei mir auch war, die einfach nicht in der Lage sind, ihr Leben Sinn zu geben, obwohl sie intelligent und kreativ sind. Und wenn man dann hinguckt und sich ihre Geschichten eben anguckt und stellt man fest, dass viele von ihnen eben Missbrauch erfahren haben und sich dessen nicht mal bewusst sind. Da zähle ich mich zu. Ja, Trauma und Missbrauch wird fast immer von Erwachsenen kleingeredet. Also was sie selbst erlebt haben, sei eben eine normale Kindheit und auch nicht schlimm. Und ja, die Eltern waren vielleicht auch mal mittelmäßig wütend oder wird das manchmal beschrieben, selbst wenn die Kinder geschlagen wurden. Und das habe ich selber erlebt in meinem persönlichen Fall. Schläge gehörten dazu. Heute weiß ich oder denke ich auch, dass meine Mutter auch ADHS quasi selber hatte, aufgrund ihrer Geschichte, wo die gleichen emotionalen Umstände sogar noch schlimmere waren als zu meiner, nämlich eben Kriegszeit. Meine Mutter ist 1940 geboren, war ein richtiges Kriegskind. Und ja, und dass solche emotionalen Traumata dann eben bewusst verdrängt werden, ja. Und ja, das ist eigentlich normal. Also das ist eigentlich der eher normale Fall. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben auch, weil ich Jahre, ja fast Jahrzehnte gesagt habe, ja, das war alles normal, normale Kindheit und alles war gut. Und nee, meine Eltern haben sich toll gekümmert. Und ja, ich habe ja dies und das bekommen. Und ja, aber diese zweite Seite, dass eben da Schläge waren oder dass es auch überhaupt keinen emotionalen Raum von Liebe gab, so wie man es bei anderen gesunden Familien sieht und versteht heute, ja, das muss man sich erstmal vor Augen führen. Und das ist eben nicht normal. Es ist eben nicht normal, dass die Eltern aggressiv sind. Also, und darüber gibt es eine große Trauer und natürlich auch eine Wut und Verzweiflung, die man in sich reinfrisst und die man später dann lösen muss unbedingt, wenn man sich das Thema jetzt hier anguckt, dass eben die Hüter, also die Menschen, auf deren Unterstützung und Schutz wir so angewiesen waren, sich so aggressiv und missbräuchlich verhalten haben. Viele Erwachsene haben sogar das Gefühl, dass die für die Strafen selbstverantwortlich zu sein. Also gibt es ganz viele, die sagen, ja, ich war ja auch selber schuld, so, ne? Ich habe mich ja auch irgendwie so und so verhalten und irgendwie, ja, war ich ja auch immer anstrengend und so. Also es wird vermutet, heute, dass im Allgemeinen hyperaktive Kinder missbraucht wurden. Und die Ursache aber für die Neigung zum Missbrauch ist nicht das ADS des Kindes. Das ist ganz wichtig herauszustellen. Kinder, die missbraucht wurden, werden oft auch selber schlagende Erwachsene. Es sei denn, und das war in meinem Fall zum Beispiel so, dass sie eben die Fakten ihrer Kindheitsgeschichte dann erkannt haben und aufgearbeitet haben, begonnen haben, sie aufzuarbeiten und sich in die Richtung ihrer eigenen Heilung zu begeben. Und das habe ich früh gemacht, erstmal zum ersten Mal, als ich selber Kinder bekommen habe und mich dann mit Erziehung intensiv auseinandergesetzt habe und viele Bücher gelesen habe und dann auch meine eigene Familiengeschichte hinterfragt habe, weil ich eben gesagt habe, ja, aber den Erziehungsstil, den ich da bekommen habe, den möchte ich natürlich nicht weiter. Also ich kann ja meine Kinder nicht schlagen, das geht ja nicht. Ich habe das ja selbst erlebt und das war für mich natürlich außer Frage. Und dann war schnell die Frage, wie erzieht man den Kinder? Also ich habe das dann zum Glück nicht durchlebt. Es gibt aber natürlich auch andere Fälle, wo dann die Eltern sich dem noch nicht stellen konnten und dann selber auch eben zu schlagenden Erwachsenen werden. Ja, wenn man sich als Kind, wenn man sich als Erwachsener nicht erinnern kann an seine Kindheit zum Beispiel, dann gibt es immer zwei Sachen, eigentlich die dann nur zur Frage kommen, dass es entweder ist nichts passiert, an das es sich lohnt zu erinnern, oder es ist zu viel passiert und es könnte zu schmerzhaft sein, sich zu erinnern. Da beginnen wir Menschen dann in so ein, ja, in so eine Dissoziation zu gehen, wo wir denken, Menschen können ganze Lebensabschnitte, die von emotionalem Schmerz geprägt waren, ausblenden. Das gibt es auch beim Thema PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, gibt es das auch. Da sieht man, dass das ganze, ja, Abschnitte des Lebens sozusagen ausgeblendet werden und gesagt wird, das ist nie passiert. Ja, gucken wir jetzt noch mal kurz rüber auf ADHS-Merkmale der modernen Gesellschaft. Einfach damit wir jetzt das Umfeld noch ein bisschen weitergrimmen. Wir waren jetzt eben in der Familie. Und jetzt können wir ja mal so ein bisschen gucken. Nordamerika und Europa würde ich das mal jetzt nennen. Darauf bezieht sich auch Dr. Gabo Matteo. Und das ist auch das, was wir so sehen. Also wie viel ADHS-Merkmale hat denn unsere moderne Gesellschaft? Also das ist zum einen natürlich das schnelle Tempo. Dann die markanten Sprüche, ne? Auch in Werbung, Social Media, überall, wir finden es. Die schnellen, kurzen, markanten Sprüche, die Gewinnorientierung. Ja, kurze Takes, schnelle Schnitte, kurze Videos, schnelle Witz, hier kurze Reels. Heute ist das ja alles noch mehr im Spin, als das Buch rausgekommen ist vor 20 Jahren. Dann starke Stimulation natürlich, ne? Also optisch, akustisch, was immer geht, muss stimuliert werden. Ruhelosigkeit, Geschwindigkeit, Gegenwartszentrierung, absolut. Keine Zukunft, keine Vergangenheit. Es geht ums Hier und Jetzt. Desorganisation, Genuss ist alles. Ja? Alles auf die Schnelle erledigen, die Überholspur, was auch immer funktioniert. Ich sag mal Hollywood, die Börse, Modeerscheinung, Popkultur. All diese Themen arbeiten eigentlich wie auf ADHS. Das ist eigentlich das Paradebeispiel. Und ja, und eine Bedeutung davon ist zum Beispiel ein Effekt, den eben Menschen dann durch dieses Vast entwickeln, was ich auch schon beschrieben habe, ist eben ja Zerstreutheit und Ausblendung. Ne? Das sind irgendwie auch das, was dann passiert, Merkmale sozusagen. Zerstreutheit ist etwas, das gehört wie alle anderen Ausdrucksformen von ADHS, eigentlich zur Gesamtheit normaler menschlicher Charakterzüge. Das ist eigentlich nichts Besonderes oder so. Das hat jeder. Es ist so ein psychisches Nebenprodukt des Lebens in einer komplexen Gesellschaft, ist Zerstreuung. Das ist eigentlich ganz normal. Dann gibt es aber etwas, das ist noch ein bisschen krasser. Das ist dann eben das Ausblenden. In der Psychologie heißt das Dissoziation. Und der Begriff hier, also es hat eine allgemeine Bedeutung, und zwar hat diesen Ursprung in einem Bedürfnis, sich zu wehren. Also sie ist eine Form der psychischen Verteidigung sozusagen. Das ist etwas, das kennt jeder, der ADHS hat. Das sogenannte Buffering, das Ausblenden, das Dissoziieren. Da gibt es Phasen, in denen wir stundenlang das tun können. Irgendwo liegen meistens, sitzen, liegen, ja. Nichts tun oder unmotiviert irgendwie auf dem Handy scrollen heutzutage, aber in der Regel einfach auch nichts zu tun oder auch auch so ein bisschen stuck zu sein in diesen Momenten oder eben dann stundenlang eben Videos gucken oder Filme oder ähnliches. Das ist alles eine Art der Bedürfnis sozusagen, sich zu dissoziieren. Und das ist eine Möglichkeit, die Dissoziation ist also psychologisch eine Möglichkeit, mit emotionalem Schmerz fertig zu werden. Da kommt das her. Das ist ganz interessant zu sehen. Und der ursprüngliche Zweck der Dissoziation besteht darin, die bewusste Wahrnehmung von dem von uns empfundenen Schmerz abzukoppeln. Das ist sozusagen, kann man sagen, ein psychisches Narkosemittel. Das heißt, wenn das Kind in einer Situation ist, wo diese Wahrnehmung, die es hat, einfach einen ganz großen emotionalen Schmerz auslöst, dann muss ich mich irgendwie rauszoomen aus dieser Situation, um eben klarzukommen. Ganz wichtiger Aspekt, der bei mir total aufgeleuchtet ist, als ich das alles durchdrungen und gelesen habe, weil das genau mein Empfinden war als Kind. Das ist das, was ich durchlebt habe in der Kindheit. Wegträumen. Ich habe mich auch viel rausgezogen dann aus meinem Familienumfeld. War sowieso viel allein. Wir waren Schlüsselkinder hier, Generation X. Also für unsere Eltern haben wir ja gar nicht stattgefunden. Wir waren denen egal. Wir sind so nebenher gelaufen wie Hunde, sage ich jetzt mal. Wirklich ist so. Es ist heute den Millennials, den Gen Y, Gen Z-Kindern, jungen Leuten gar nicht mehr irgendwie klar zu machen, wie frei auf der anderen Seite, aber auch eben ja nicht beobachtet, nicht behütet, wie aufgewachsen sind. Ja. Okay, also die Dissoziation ist wichtig. Unter welchen Umständen benötigt denn ein Mensch so ein psychisches Narkosemittel? Also die Antwort ist nicht so offensichtlich, wie es scheinen mag. Ne? Also das ist eine naturgegebene Überlebenstechnik für den Notfall, nicht für den alltäglichen Gebrauch gedacht. Das ist ein wichtiger Mechanismus bei Schmerz. Ich gebe mal ein Beispiel. Und zwar, wenn ich mir ein Bein breche und es ist Hilfe da, weil ich bin zum Beispiel auf der Skipiste, dann werde ich diesen Schmerz spüren. Und zwar stark und doll. Wenn ich aber jetzt mir das Bein breche und ich bin allein im Wald, dann wird mein Körper mich durch die Dissoziation, durch dieses psychische Narkosemittel von diesem Schmerz aus abtrennen. Die wird den ausblenden. Und das ist das Ziel, um zu überleben. Damit ich nämlich dann mit dem gebrochenen Bein mich aus diesem Wald rausschleppen kann, irgendwie das schienen kann oder machen und tun und da rauskomme. Ja, und das, dafür ist es gedacht. Deswegen gibt es das. Aber für einen Menschen mit ADS ist die Dissoziation eine automatische Gehirnaktivität geworden, die während der Phase der schnellen Hirnentwicklung als Folge eben von diesen emotionalen Verletzungen in Kombination mit Hilflosigkeit entstanden ist. Ja, und das ist der krasse Punkt, den kann man auch nochmal wiederholen. Also für Menschen mit ADS ist diese Dissoziation eine automatische Gehirnaktivität und die ist eben entstanden während der Phase der schnellen Hirnentwicklung als Folge von emotionalen Verletzungen in Kombination mit Hilflosigkeit. Das ist genau das. Also phasenhafte Erfahrungen schmerzlicher Natur rufen keine Dissoziation hervor. Das passiert nur bei chronischer Verzweiflung. Das heißt, immer wieder, also das Kind weiß einfach, ja, hier ist ein Problem. Ein Beispiel ist dafür, ist eine Not, also ich sag mal, Not für einen Säugling ist, wenn keine Einstimmung, dieser Sinn, dieser Wunsch nach Einstimmung nicht befriedigt wird, dann muss es dissoziieren, weil es kann nicht dauerhaft in diesem Stress leben. Physiologisch ist das zu toxisch für den Körper. Also, und wenn die Angst der Eltern die Ursache ist, spürt das Kind instinktiv, dass die Angst noch größer werden würde, wenn es jetzt seine eigenen emotionale Unruhe zum Ausdruck bringen wird. Also seine eigene Not würde dann noch größer werden. Und das ist ein Teufelskreis, aus dem es nur durch Dissoziation entkommt. Das ist übrigens ein Grund, warum Menschen mit ADS später People-Pleaser werden. Ja, das ist ein harter Tobak an dieser Stelle, finde ich. Als ich das durchdrungen und verstanden habe, ja, musste ich da auch erstmal schlucken, aber habe sofort mit dem Kopf genickt und gesagt, okay, macht bis hierhin Sinn, fühl mich mal weiter. Dieser innere Rückzug bewirkt dann, dass wir nie lernen, emotionale Rückschläge in einer kreativen und positiven Art und Weise zu bewältigen. Das ist das, was uns als Erwachsener unfassbar auf den Fuß fällt. Wir lernen das, wir sind dann im Rückzug, wir sind dann mit uns und dann, ja, so kann man aber nicht emotionale Rückschläge bearbeiten. Das ist ein Beispiel, ich sag mal, man kann diesen psychologischen Verteidigungsmechanismus dann leider eben nicht nach Belieben ablegen, ne? Wie so ein Pelzmantel. Ich sag mal, im Winter macht der Sinn, ne? So ein Pelzmantel im Kalten, das ist super. Und wenn ich jetzt aber in die warme Wüste komme, dann muss ich den ausziehen, sonst geht das nicht. Aber das können wir nicht. Das ist halt so. Das heißt, dieser Mechanismus, der wurde ohne unseren bewussten Willen erzeugt, oft in einer Zeit, als wir noch gar keinen eigenen Willen hatten. Und das ist ein wichtiger Satz. Sobald ein Verteidigungsmechanismus eben Fuß gefasst hat, führt er so ein Eigenleben. Wird sozusagen zu so einer Standardeinstellung. Und das wird dann so ein Dauerausblenden, ne? Solange also kein anderer Reiz oder Schalter im Gehirn angeschaltet wird, wird automatisch in den ausgeblendeten Zustand zurückgekehrt. Das ist auch ein Thema, ja, was ich bei ADS erlebe. Ja, weil es ja tief verwurzelt ist, ne? Also wird dieser neurologische Pfad also sehr leicht und schnell eben gegangen, ne, angeweht. Das ist eben diese Metapher, die wir schon mal hatten, ne, das, was quasi die Datenautobahn ist, die wird angeschmissen. Ja, und diese Dissoziation ist eben ein ganz, ganz großer Punkt. Dieses Buffering, dieses Ausblenden, dieses in sich zurückziehen, ist ein ganz, ganz großer Punkt bei ADHS. Ja, und wenn man das jetzt versteht, wo es herkommt, dass es ein Verteidigungsmechanismus war, jetzt aber ein Automatismus geworden ist, der da gar nicht hingehört, der auch nicht gut ist. Und jetzt sind wir auf Reize angewiesen. Ja, wenn die nicht kommen, blenden wir uns aus. Und das ist jetzt, ja, jetzt kommt es eben zu sehr vielen Unfairheiten dann für das Kind in den nächsten Jahren, wenn es dann nämlich in die Schule geht. Ja, also da sie automatisch ausblenden, wird dann ihnen immer wieder und wieder gesagt, sie sollen noch aufpassen. Und diese Aufforderung verkennt völlig die Natur des Kindes als auch die Natur von Aufmerksamkeit. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist ein sehr spannendes Bild, eben wie sich dann die Aufmerksamkeit auch noch entwickelt. Wird dann eben die nächste Folge, weil ich mit Blick auf die Uhr hier schon sehe, es reicht gleich. Ja, diese Ansicht lässt vermuten, dass der Erwachsene der Ansicht ist, dass er eben das Kind ihm Aufmerksamkeit schuldet, weil sie ihm, dem Erwachsenen, von Rechts wegen gehört. Ne? So. Diesen Ausdruck nimmt als gegeben an, dass die Aufmerksamkeit immer bewusst gewählt wird und ja, dem eigenen Willen unterliegt. Beide Annahmen sind falsch. Das ist jetzt hier noch ganz wichtig zu erwähnen. Gefangen in der Angst, ja, Müdigkeit, Gehen als ein weiteres Fluchtmechanismus des Gehirns können wir auch erkennen, wenn Menschen unter psychischem Stress stehen, werden sie gähnen und Müdigkeit entwickeln. Das ist auch ein Fluchtmechanismus des Gehirns. Genau. Ja, und wenn wir beim Thema Schule und Aufmerksamkeit schon sind, erklären wir das gleich noch zu Ende. Und zwar der präfrontale rechte Kortex hemmt auch ein weiteres neuronales Netzwerk im tiefer liegenden Gehirnstamm. Das ist die sogenannte Retikulärformation. Können wir gleich wieder finden. Das hemmt er so sehr, das ist ein wichtiger Teil des Erregungskreislaufs. Also wenn die Emotionen zu bedrohlich sind, da kommt das wieder ins Spiel. Abdriften und Schlaf schafft da zumindest eine vorübergehende Flucht. Genau. Es ist wichtig zu verstehen, dass Über- und oder Untererregung bei Aufmerksamkeit eine wichtige Rolle spielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Der neuronale Kortex bei ADS-Menschen konzentriert sich aber übermäßig auf die Angst, so, und auf die wahrgenommene Quelle der Angst. Und das setzt so einen Kreislauf in Gang. Und der Kreislauf geht Angst, Erregung, mehr Angst, mehr Erregung. Da haben wir dann das Beispiel, zum Beispiel ein junger Schüler mit ADS wird eben barsch angewiesen, jetzt eine Aufgabe machen, vielleicht Wohlwollen des Lehrers, aber irgendwie barsch ein autoritäres Lehrerverhalten an den Tag legt und das löst eine Angst aus. So, jetzt wird das Kind übererregt sein und eben nicht aufpassen, sondern noch mehr, das gibt dann noch mehr Zorn des Lehrers oder noch mehr Missbilligung und dann wird das Kind in seinem Angstzustand quasi eingeschlossen, das kann er gar nicht mehr raus. Und der Lehrer sagt dann, ja, wenn er sich nur lernen würde zu konzentrieren, dann geht es nicht und blablabla, weil er es überhaupt nicht verstanden hat, in dem Beispiel. Ein anderer Lehrer zum Beispiel, das Kind jetzt mehr ermutigt und auch nicht einschüchtert, der kommt mit dem aber vielleicht gut zurecht, weil das dann gar nicht in diesen Kreislauf gelangt. Das ist ein wichtiger Erregungskreislauf für Aufmerksamkeit. Und Erregung ist aber nur ein Aspekt für Aufmerksamkeit. Weitere sind natürlich das Interesse, Motivation und die emotionalen Prioritäten des Kindes, ganz klar. Auch körperliche Empfindungen wirken sich da sehr stark auf. Zum Beispiel auch Blutzuckerspiegel, ne? Sowohl zu hoch als auch zu tief, ne? Regeln die Aufmerksamkeit. Jeder, der schon mal so ein überzuckertes Kind erlebt hat, weiß es und unterzuckert eigentlich genauso. Und obwohl wir eben Aufmerksamkeit in unserer Gesellschaft heute als eine Funktion des Intellekts verstehen, so, hat sie ihren Ursprung aber tief in den Emotionen und das macht auch Sinn. Also total evolutionär macht das halt total Sinn. Wenn wir nämlich so einem hungrigen Säbelzahntiger gegenüberstehen, dann nützt uns nur pure Angst, also die Emotionen, uns zu motivieren, erst zu rennen und dann eben Fragen zu stellen, also den Intellekt. Und ja, vom Denken so losgelöste Emotionen sind halt super gefährlich, aber menschliches Leben ist ebenso unmöglich, wenn Denken ohne Emotionen vorherrscht. Das ist so ein bisschen das, was wir heute ja sagen können. Man braucht halt beides. Und es wird heute gerade im Schulkontext eben viel zu viel Wert auf den Intellekt gelegt und Emotionen müssen ja komplett außen vor sein. Wer Emotionen zeigt, stört und wird auch so behandelt. Das funktioniert ja auch nicht. Das sollten wir uns alles eben in Ruhe angucken. Okay. Ja, wie sich das alles entwickelt, ich glaube, da gehen wir einfach jetzt in der nächsten Folge drauf ein. Mit Blick auf die Zeit, würde ich sagen, wird das jetzt hier zu weit, aber es war jetzt ein erster wichtiger Schritt. Ich fasse nochmal zusammen, eben die Familie als komplexes Modell anzugucken. Was bedeutet Stress? Was bedeutet Angst? Wie gehen die Eltern untereinander miteinander um? Sind beide Eltern da? Und wie ist die Familiensituation in den ersten 3 Jahren denn gewesen? Das kann sich ja auch danach wieder verbessern. Aber waren vielleicht diese ersten 3 Jahre des Kindes die Jahre, wo das Haus gebaut wurde, der Mann ständig auf Montage war oder überhaupt nicht da war, weil er im Ausland für seine Firma war, die Frau völlig alleine war, sie selber vielleicht krank geworden ist, vielleicht eine postnatale Depression gehabt hat, vielleicht auch andere Probleme, finanzielle Probleme gehabt hat, den Stress des Hausbaus oder Wohnungskauf oder Umzug oder was auch immer da war, alleine getragen hat, die Eltern vielleicht nicht zur Verfügung standen, um zu helfen, die Großeltern nicht da waren, vielleicht auch keine Freunde gerade Zeit hatten, weil die selber alle ähnliche Probleme hatten. Dann eben die Umweltfaktoren haben wir uns angeguckt. Was ist denn mit unserer Welt, in der wir leben? Ist die überhaupt stressfrei oder was empfinden wir noch als stressfrei und wer hat eigentlich noch die Ruhe, einen ruhigen Alltag zu leben und vernünftig und in Ruhe zu entscheiden und eben weg von den Ängsten dieser Welt, die geschürt werden. Also all diese Themen haben wir uns angeguckt, wie sie einwirken auf das System Familie und eben natürlich dann auch auf die Kinder in den ersten 3 Jahren, wo eben diese wichtigen Hirnregionen entwickelt werden und so viel wichtiges Einlassen brauchen, damit es gesund geschieht. So, und da kann jetzt jeder für sich mal reinfühlen und das alles natürlich steht auch nochmal ähnlich ausführlich oder ausführlicher sogar in dem Buch Scattered Minds von Dr. Gabor Maté, was ich auch hier nochmal jedem ans Herz lege und würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir weiter ein bisschen, um zu verstehen, was haben wir hier eigentlich, was ist hier eigentlich los, wie konnte das passieren, um von da aus dann weiterzugehen. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Das Verstehen ist halt der erste Schritt in Richtung Heilung. Da müssen wir erstmal gucken, was ist passiert, um zu verstehen, wer wir sind. So, und das war jetzt ein weiterer Schritt in die Richtung. Und dann verabschiede ich mich. Und ja, freue mich auf bald. Bleibt gesund, bleibt munter, macht's gut. Bis dann, euer Tai. Ja, und das war's für heute. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich unfassbar über ein Like. Ich freue mich auch noch riesig, wenn du den Kanal abonnierst und weiterhin dabei bist. Wenn dich der Inhalt interessiert hat, wenn du es toll fandest, dann gerne auch teilen. Freue ich mich total. Wenn du was über mich und mein Coaching wissen willst, auf meiner Seite www.tyronparker.de und du kannst mir natürlich auch auf Instagram folgen, tyron_thecoach. Ja, und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst und bleib gesund und macht's gut. Euer Tai.